Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge rund um das Thema Krebs. Wie du weißt, habe ich hier jede Woche inspirierende Interviewgäste sitzen und ohne die gäbe es auch meinen Podcast nicht. Und deswegen habe ich mir heute auch wieder eine ganz wundervolle Lady hier eingeladen. Wir folgen uns schon längere Zeit auf Instagram und haben uns auch schon mal öfters ausgetauscht. Und da dachte ich mir so, ich hätte sie doch ganz gerne auch mal in meinem Podcast und freue mich sehr, dass die liebe Funda eben auch meiner Einladung gefolgt ist. Vielleicht kennen die einen oder anderen sie auch. Sie hat nämlich einen ganz tollen Account, und zwar metastasierter Brustkrebs. Und ich werde auch oftmals immer gefragt, also irgendwie finde ich dein Podcast richtig toll, aber gibt es eigentlich auch Menschen, die eben mit Metastasen bei dir sind? Und dann sage ich, ja, das gibt es auf jeden Fall, aber natürlich nicht ganz so viele. Deswegen freue ich mich sehr, liebe Funda, dass du heute das Feld ein wenig erweiterst. Und zwar bist du ja 45 Jahre alt und hattest 2016 die Diagnose Brustkrebs und 2022 kamen dann eben Metastasen dazu. Und darüber sprechen wir heute, wie es dir heute geht, wie dein Weg war. Ja, und vor allem auch, was du in deiner Community so machst und wie das Leben dann eben auch trotzdem schön sein kann, trotz einer Diagnose. Liebe Funda, schön, dass du da bist und dass du heute der Einladung gefolgt bist. Ich freue mich sehr.
Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich auch, dass ich mich heute mit dir austauschen kann. Ja, und bin gespannt auf ein schönes, fröhliches Gespräch mit dir.
Sehr gerne. Liebe Funda, lass uns ein bisschen mal in deine Vergangenheit zurückreisen. Und zwar 2016. Das ist ja echt schon eine Weile her. Und deswegen nimm uns doch mal ein bisschen mit. Wie war das denn damals? Gab es in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Anzeichen? Wie hast du den Knoten selber ertastet? Erzähl doch mal.
Ja, also bei mir war es eher untypisch. Und zwar hatte ich das so. Ich habe die Brustwarze bemerkt, dass die sich verändert hat. Die hatte sich so ein bisschen komisch nach innen eingezogen. So, die hatte sich einfach optisch verändert. Okay. Ich habe mir da aber erstmal nicht so die Gedanken zugemacht. Habe gedacht, okay, keine Ahnung, was auch immer, irgendwie komisch, sieht komisch aus. Aber ich habe mir da jetzt keine Gedanken über Krebs oder irgendwas Schlechtes gemacht. Okay. Habe das dann erstmal so ein bisschen weiter beobachtet, aber irgendwann, so nach ein paar Monaten, hatte ich dann aber den Eindruck, irgendwie wird es nicht besser. Mhm. Und irgendwas ist, das ja, passt nicht. Und mein Bauchgefühl war dann auch irgendwie, das ist nicht gut. Und ja, da habe ich mich dann entschlossen, zum Frauenarzt zu gehen und habe mir dann mal schnell einen Termin geholt. Mhm. Ja, und als ich dann auch beim Frauenarzt war, war dann auch wirklich, ich habe mich ausgezogen und die sagte dann sofort schon, als sie es gesehen hat, schon direkt, oh, das sieht aber nicht gut aus.
Okay.
Ja. Mhm. Und ja, dann hat sie halt Ultraschall gemacht und abgetastet und sagte dann auch sofort schon, das sieht wirklich nach Krebs aus. Also ich kann dir da jetzt nicht große Hoffnung machen, aber klar, wir müssen es auskundschaften, Biopsie und so weiter. Sie hat dann auch direkt die Termine im Brustzentrum gemacht für den nächsten Tag schon sofort. Also ging wirklich holter die Polter. Am nächsten Tag ging es dann halt weiter, Biopsie gemacht und dort auch nochmal Mammographie. Mhm. Und auch der Arzt bei der Mammographie, der hat sich das ja auch angeschaut und der sagte dann aber auch sofort, ich mache Ihnen da keine großen Hoffnungen, das sieht schon bösartig aus. Mhm. Das war, die Biopsie hat es dann nachher bestätigt.
Ja, klar. Wie war das damals für dich, als du von der Diagnose erfahren hast? Also gab es eben auch Krebs bei dir in der Familie?
Also im direkten Familienumfeld gab es das ja indirekt. Mein Opa hatte Krebs. Der hatte Lungenkrebs. Mhm. Aber ansonsten ist so nicht bekannt gewesen. Das Komische ist, dann nach ein Jahr nach meiner Diagnose hat meine Mama Brustkrebs bekommen.
Okay, ja.
Ich war dann die Erste und wie gesagt, ein Jahr später hatte meine Mama das dann.
Okay. Bevor wir da auch gerne später oder gleich auch gerne nochmal drüber sprechen, wurde denn auch ein sogenannter Gentest dann gemacht, also auch gerade bei deiner Mama oder beziehungsweise bei dir?
Also damals, 2016, gab es diesen Test ja schon, aber ich hätte dafür nach Münster in die Klinik fahren sollen. Das haben wir hier bei uns in der Gegend nicht gemacht und damals habe ich den dann nicht gemacht. Ich habe jetzt selber auch keine Kinder und habe dann gedacht, okay, das ist jetzt nicht so wichtig in dem Sinne, ob ich es persönlich wissen möchte oder nicht, ist ja nochmal wieder eine andere Geschichte. Und dann habe ich gesagt, nee, ich lasse es jetzt einfach laufen und wir haben diesen Test einfach nicht gemacht. Nee.
Okay, ja, verstehe ich. Wie war das Gefühl damals für dich, als dann auch durch die Biopsie oder eigentlich auch vorher schon die Diagnose feststand?
Ja, also ich erinnere mich da schon genau dran. Tags vorher war ich arbeiten ganz normal und habe dann auch meiner Kollegin noch gesagt, hier morgen früh, kommt später und ne, weiß ja Bescheid. Und ja, dann, als ich dann losgegangen bin, wie gesagt, den Abend vorher hatte ich ja schon ein komisches Gefühl. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe halt gedacht, ja, die sagt mir gleich, ist alles in Ordnung. Und dann gehe ich so wieder arbeiten und alles ist gut. Als dann eben nicht so war, habe ich dann als erstes meine Kollegin angeschrieben und habe ihr das dann gesagt, dass es nicht gut aussieht und ich auch nicht kommen werde. Und dann saß ich erstmal im Auto und habe geheult und bin dann einfach nur nach Hause gefahren zu meiner Mama. Die hat mich dann auch nur heulend gesehen und wusste gar nicht, was los ist und hat gedacht, ich hätte einen Unfall oder sonst irgendwas, warum ich denn jetzt so, ne, so aufgelöst wiedergekommen bin. Und ja, dann habe ich ihr erstmal alles erzählt und ja gut, die war natürlich auch geschockt und konnte es kaum glauben. Und dann ja, ging das Warten ja natürlich erstmal los, ne? Die Biopsie hat ja wieder ein paar Tage gedauert, dann war das Wochenende dazwischen und ja, dann so ist.
Klar. Wie ging es dann weiter? Hattest du dann eben auch, also ging sofort die Chemotherapie los? Wie lange hat es dann noch ungefähr gedauert? Weil 2016 war ja vielleicht auch noch ein bisschen alles anders, wie es jetzt so die letzten Jahre über war.
Ja, also ich hatte dann relativ schnell dann auch den Termin, wie gesagt, im Brustzentrum und die haben dann auch direkt gesagt, dass ich den Termin beim Onkologen, alles so, also das ging schon sehr schnell. Die haben dann auch alle gut zusammengearbeitet, fand ich, und haben sich wirklich gekümmert. Also sehr, sehr positiv auch für damals. Und ich war dann bei dem Onkologen eigentlich direkt eine Woche später, zum Gespräch zumindest erstmal. Ja. Und dann konnte ich auch 2-3 Wochen später, konnte ich dann mit der ersten Chemo starten.
Wie hast du die Zeit so erlebt, also in der Chemotherapie? Wahrscheinlich hattest du die klassische Chemotherapie, also erst die 4 ECs und danach dann eben die Paklis?
Genau, ja. Ich hatte allerdings nur 6 insgesamt, also 4. Okay. Ja, die 2 anderen. Und dann hieß es, wir schauen erstmal, wie es dann halt aussieht. Und wenn es gut ist, dann können wir halt operieren. Ja. Auch brusterhaltend operieren war damals das Ziel. Und nach der ganzen Chemo-Geschichte war es aber leider so, dass die Chemotherapie zwar angeschlagen hat, aber nicht so, dass der Tumor geschrumpft ist, sondern der hat sich so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, da war ein Loch in dem Tumor. Der hat sich so außenrum, war der noch da. Von innen hat er sich so ein bisschen aufgelöst. Und deswegen konnten wir dann nicht brusterhaltend operieren. Dann musste das ja halt mit Brustabnahme dann operiert werden.
Also musste eine Mastektomie gemacht werden.
Genau, ja.
Hast du die auch beidseitig gemacht oder nur bei der einen Brust?
Nee, nur bei der einen dann. Ja.
Und dann mit Wiederaufbau?
Ich habe damals, war das noch, dass der Wiederaufbau, die haben mir damals gesagt, ich sollte ein halbes Jahr warten, bis alles wieder gut abgeheilt ist. Um danach, also wenn ich den Wunsch dann habe, den kann man ja jederzeit machen, aber ich sollte mindestens dieses halbe Jahr abwarten. Und am Anfang, wo es das hieß, dass ich die Brustabnahme da habe, habe ich gedacht, okay, ich will das sofort machen, sobald es geht, weil irgendwie hat mich dieses Thema doch schon sehr bedrückt irgendwo.
Ja, verstehe ich. Ja.
Im Vorfeld zumindest auch. Also vor der OP ging es mir richtig, richtig, richtig schlecht, sage ich mal, weil man hat schon die Chemo, die Haare sind weg und alles, man fühlt sich sowieso schon elendig und dann hieß es, ja, die Brust muss auch noch weg. Und ja. Aber dann musste ich ja, wie gesagt, dieses halbe Jahr dann warten, habe dann, aber in der Zeit habe ich mich sehr gut damit angefreundet, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und ich habe den Wiederaufbau bis heute nicht gemacht. Also ich habe weiterhin Prothese und komme da eigentlich auch sehr, sehr gut mit klar. Also ich habe jetzt keinen Aufbau gemacht.
Ja, ja auch, es ist ja auch die eigene Entscheidung dann eben auch. Ne? Also ich finde es immer wichtig, dass man, also dass einem das auch angeboten wird. Aber wenn man mit sich im Reinen ist und wenn man völlig fein ist, dann ist es ja auch völlig in Ordnung, dass man sich dagegen entscheidet, weil es ist ja auch wieder ein großer Eingriff. Also es geht ja auch wieder, ich finde immer so, chirurgische Eingriffe sind sowieso immer, wenn es nicht sein muss, dann sollte man es vor allem auch sein lassen. Und wenn du dich wohlfühlst, es gibt ja so viele Möglichkeiten heutzutage mit den Prothesen. Und gab es das 2016 denn auch schon oder hat sich da jetzt, würdest du sagen, zu heute auch sehr viel getan?
Also ich sag mal so, die BHs, die es da so gibt, allgemein, die sind jetzt natürlich nicht ganz so schick, würde ich jetzt mal sagen. Oder dem Alter entsprechend. Da gibt es, glaube ich, sehr viel Nachholbedarf, auch heutzutage, finde ich immer noch so. Die sind nicht so schön. Aber hatte damals auch schon die Möglichkeit, auch das mit diesen haftenden Prothesen, also dass man da schon mehr Möglichkeiten hatte, da hat sich, glaube ich, jetzt nicht so viel verändert. Also die sind jetzt heutzutage vielleicht ein bisschen leichter oder irgendwie, dass es sich noch ein bisschen schöner anfühlt oder so. Ich glaube nicht, dass sich da jetzt großartig was getan hat, finde ich jetzt.
Okay. Wie lange ging dann der Weg, also von der Therapieweg? Musstest du dann eben auch eine Antihormontherapie machen?
Ja, ich bin dann direkt quasi auch mit der Antihormontherapie dann nach der Chemo bin ich damit gestartet. Parallel dann die OP halt gehabt. Mhm. Und nach der OP habe ich dann auch noch eine Bestrahlung bekommen.
Ja.
28 Mal, ja. Und danach war ich ja mit der Akuttherapie in dem Sinne durch, habe dann ja 5 Jahre noch die Tamoxifen dann weiterhin genommen.
Mhm. Ja. Okay. Wie erging es dir unter der Bestrahlung und auch unter der Chemotherapie? Hattest du viele Nebenwirkungen?
Also toi, 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 alles in allem, kann ich sagen, lief es eigentlich gut. Also ich habe mir das wirklich, wirklich sehr viel schlimmer vorgestellt. Also man hört ja immer viel, dieses mit Übelkeit und man kommt nicht weg vom Badezimmer und ja, dass man nur noch müde ist und schläft und so weiter. Das muss ich sagen, hatte ich jetzt so nicht. Ich hatte das so 1-2 Tage nach der Chemo, dass ich so ein bisschen müde war. Mhm. Aber Übelkeit oder sowas hatte ich gar nicht, irgendwie Erbrechen oder sonstiges. Ich hatte diesen metallischen Geschmack, den man ja so hat, oder diese Geschmacksstörungen überhaupt, dass man so gar nicht mehr geschmeckt hat.
Ja.
Das war schon da, so in der ersten Woche, so, dass auch der Hals so ein bisschen angeschwollen war und so. Aber ich sag mal, alles in allem war es eine erträgliche Zeit. Es war jetzt nicht so schlimm, wie es mir damals ausgemalt hätte.
Okay, ja, super. Es ist ja auch super, total viel wert. Ne? So viele gehen da ja wirklich sehr, sehr erschwert durch, dass viele Nebenwirkungen da sind, dass es eben einem sehr schlecht geht, körperlich dann vor allem auch. Und ich finde es auch immer wieder dann bemerkenswert, wenn man dann eben da durchgeht, ohne halt relativ viele Nebenwirkungen zu haben, dann eben auch. Ja, ein bisschen Glückssache, würde ich mal sagen.
Ja.
Würde ich mal behaupten auch. Und es kommt natürlich auch immer drauf an, wie geht man mit der ganzen Sache um dann eben. Also wie geht man in die Chemotherapie rein? Wie ist man körperlich vor allem auch in der Verfassung dann? Das kommt ja auch noch dazu, spielt ja auch noch eine große Rolle, oder?
Ja, ich denke schon. Also ich sag mal so, ich hatte damals auch, oder man hört das oder sieht das ja immer, wenn man so Krebs hört, dann denkt man ja sofort immer nur an diese Bilder, die jeder im Kopf dann hat, irgendwie, ne, keine Haare und Übelkeit und schlecht und ich fand das überhaupt nicht. Also das war ja das Komische, sage ich jetzt mal, auch während der Chemo oder so, man war da in diesem Zimmer und alle anderen, die auch da waren, waren alle gut drauf. Trotz dieser Scheiß-Situation, sage ich jetzt mal, waren alle optimistisch, positiv und haben gesagt, so, wir packen das, wir machen das. Und deswegen habe ich auch gedacht, okay, guck mal, die sind alle gut drauf und irgendwie scheint es ja auch, ne, einem gut zu gehen. Es ist ja nicht so, dass man da jetzt total elendig in der Ecke sitzt oder heult oder irgendwie so, sondern funktioniert irgendwie auch. Und so habe ich dann auch gedacht, okay, dann, und mir ging es, wie gesagt, ja auch nicht schlecht so. Man wartet immer so, und dann bei der ersten Chemo weiß man nicht, was einen erwartet. Mhm. Dann sitzt man zu Hause und denkt, wann kommt denn jetzt was? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Aber es passiert einfach nichts und dementsprechend war es dann auch, ja, in Ordnung in dem Sinne. Ne? Mhm. Klar, die Haare ist natürlich ein Thema, muss man nicht drüber reden. Das ist schon sehr einschneidend und überhaupt nicht schön. Oder für mich war es mit das Schlimmste, sage ich jetzt mal.
Die meisten auch, ne? Hattest du auch so schöne lange Haare, wie du es jetzt hast?
Ja, ich hatte die sogar noch länger teilweise.
Ja, das ist schon hart, aber es ist immer gut zu wissen, oder ich finde es immer beruhigend dann auch zu wissen, dass die Haare sehr schön wiederkommen. Also man sieht es ja auch vor allem auch bei dir und oftmals ist es ja auch danach ganz anders, wie die Haare dann wiederkommen, so von der Festigkeit her. Manche haben Locken und manche haben auf einmal glatte Haare und das ist ja auch immer ein großer Unterschied dann vor allem. Wie ging es dann danach weiter? Du hast gesagt, du bist dann wahrscheinlich direkt, also wir haben eben kurz drüber gesprochen, weil du ja auch in Bad Salzuflen in der Reha warst. War das direkt dann eben, als dann die Strahlentherapie dann abgeschlossen wurde?
Genau, ich habe dann diese
Antihormontherapie.
Die Antihormontherapie habe ich gemacht, aber danach habe ich dann die Anschlussheilbehandlung gemacht und die war ich dann in Bad Salzuflen, genau. Ja, da war ich dann 3 Wochen, habe dann sogar noch 1 Woche verlängert. Ich war 4 Wochen da.
Hat dir das gut getan?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, war selber überrascht. Also ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt eine Reha oder so eine Anschlussheil machen soll oder nicht, weil ich auch da gedacht habe, wie geht man da? Dann triffst du wieder die Leute. Eigentlich willst du damit abschließen und dann hast du wieder alle Leute um dich herum, die das Gleiche erlebt haben. Und aber du willst ja irgendwie doch zu einem Abschluss kommen.
Ja, klar, natürlich.
Ja, habe ich halt wirklich lange überlegt und bis zum Schluss, bis zum letzten Tag quasi, habe ich gewartet und habe dann gesagt, okay, ich mache es jetzt doch. Und ich hatte ursprünglich gehofft, dass ich irgendwo an die See oder so kann. Mhm. Aber da ich so lange gewartet habe, war natürlich, und das war dann auch irgendwann im Juni, alles im Monate vorher schon ausgebucht. Da war gar nichts mehr. Und dann kam halt dieses Schreiben, dass es dann halt Bad Salzuflen wird. Naja, gut, da habe ich gedacht, okay, wäre jetzt nicht meine Wahl. Aber, naja, gut, ne, wir gehen da mal hin und gucken mal, wie es so wird. Und im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, es war eine richtig gute Zeit. Also ich würde es auch jedem empfehlen, auch eine Reha dann zu machen. Mhm. Ich habe da auch viele Leute kennengelernt natürlich, die auch super optimistisch positiv waren. Und mit einer habe ich sogar noch Kontakt immer noch.
Schön, toll.
Und ja, wir wollen uns immer noch mal wieder treffen. Na ja, mal gucken. Das ist nicht so ganz so gut, aber wir arbeiten dran. Also dieses Jahr wollen wir es auf jeden Fall nochmal hinkriegen, dass wir uns treffen.
Ach, schön.
Ja, wie gesagt, also die Einrichtung an sich war in Ordnung, die Sportangebote waren gut. Also es hat mir echt gut gefallen. Also, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, auf jeden Fall.
Ja. Und bist du danach, als du dann wieder nach Hause kamst, bist du dann auch wieder angefangen zu arbeiten?
Nein, ich bin nicht sofort wieder angefangen zu arbeiten. Ich habe mir danach wirklich noch knapp 5 Monate oder so, war ich dann trotzdem noch zu Hause, habe mir die Zeit dann wirklich gegönnt.
Sehr gut.
Und habe gesagt, nein, ich mache das nicht sofort, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt erstmal alles so ein bisschen in Ruhe für mich aufarbeiten, mhm, bevor ich jetzt wieder in meinen normalen, stressigen Alltag einsteige irgendwie.
Ja, na klar.
Und ja, habe mir die Zeit dann wirklich auch genommen und war dann, ja, so 5 Monate später ungefähr, bin ich dann mit einer Wiedereingliederung dann gestartet.
Mhm. Was hast du beruflich gemacht?
Ich habe Industriekauffrau gelernt, mhm, und war dann halt auf dem Büro als Vertriebsassistentin.
Okay, also immer gut zu tun gehabt dann wahrscheinlich auch, ne?
Ja, doch. Also das war schon, ja, ja, eine schöne, aber auch stressige, mhm, ja, Zeit. Ja,
glaube ich dir. Wie war es so, als du angefangen hast mit dem Tamoxifen? Musstest du auch dann das Soladex nehmen oder war es letztendlich nur das Tamoxifen?
Die ersten 2 Jahre habe ich auch das Zoladex genommen.
Boah, die volle Dröhnung, okay.
Ja, leider 2 Jahre diese richtig dicke Spritze. Ja, die musste ich alle 3 Monate nehmen. Und ja, die Nebenwirkungen von dem Tamoxifen, ja, ich hatte Glück, muss ich wieder sagen, dass ich keine Gelenkschmerzen hatte. Ich habe von sehr vielen, die das mit den Gelenkschmerzen ja hatten, gehört. Also ich hatte das nicht. Ich hatte, ja gut, ein bisschen das mit, ja, Gewichtszunahme halt, aber so muss ich sagen, ging es mir eigentlich gut. Also auch da unter der Therapie habe ich Glück gehabt.
Ja, Wahnsinn. Hast du das zweite Mal Glück gehabt in dem Sinne?
Genau. Ich bin schon ein Glückspilz.
Ja, genau. Das hast du sehr schön gesagt, auf jeden Fall, liebe Funda. Wie hat dein Umfeld so reagiert? Hast du es eigentlich direkt von Anfang an, hast du auch darüber gesprochen? Weil 2016 gab es jetzt ja noch nicht Instagram oder Facebook, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie es heutzutage ist. Wie war das damals? Also konntest du auch mit jemandem dich austauschen?
Ja, also eine nicht so schöne Geschichte, sage ich jetzt einfach mal, das war dann damals 2016 bei der Diagnose. Mhm. Wir haben eine Stammtischkollegin, die auch bei uns in der Firma gearbeitet hatte, damals die Ausbildung dort gemacht hat. Wir haben damals so einen Stammtisch gegründet mit Auszubildenden. Mhm. Und die hat 2013 Brustkrebsdiagnose bekommen. Mhm. Und ich hatte dann, wie gesagt, ja 2016 die Diagnose. Mhm. Und ich habe dann, im September hatte ich die Diagnose und im Oktober ist sie verstorben. Das war so relativ kurz vor meiner ersten Chemo auch. Also ich hatte, wie gesagt, die Diagnose bekommen. Dann hatte ich mich ein paar Mal mit ihr ausgetauscht, hier per WhatsApp und so. Und ihr ging es schon nicht so gut, sage ich jetzt einfach mal. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben. Die hat noch versucht, sogar mich ein bisschen aufzuheitern und dass es alles nicht so schlimm ist mit dem Chemo und so, was da auf einen zukommt. Aber ja, wie gesagt, so knapp 4 Wochen später, ja, haben wir sie leider verloren.
Oh Mann. Oh.
Und ich war dann, ja, bei der, ja, kurz vor meiner, eine Woche vor meiner ersten Chemo war ich dann bei ihrer Beerdigung quasi. Und das war... Wow. Ja, das war schon sehr, sehr hart. Also das muss ich sagen, war eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Dieses, das zu sehen. Ja. Sie hat 3 Jahre gelebt damit und hat es leider nicht geschafft. Und ich stehe gerade da mit dieser Diagnose und weiß gar nicht, wohin mich mein Weg führen wird. So. Mhm. Ja, wie gesagt, also das war schon...
Ja, das glaube ich total.
Ja.
Ja, absolut.
Und ansonsten hatte ich mit diesem Thema Krebs damals keine anderen Berührungspunkte, ja. Und wie du schon sagst, auch Instagram oder sonstiges gab es damals ja auch nicht. Hm. Dass man sich irgendwie austauschen konnte, da gab es dann wirklich nur, wenn man dann mal im Chemozimmer ein paar Leute kennengelernt hat, dass man sich da mal ausgetauscht hat. Aber das, ja, da hat man sich dann auch oberflächlich ausgetauscht oder zumindest waren die ja an dem gleichen Punkt wie man selber. Die konnten einem ja auch nicht wirklich viel mehr Tipps geben.
Ja.
Man saß im gleichen Boot. Mhm. Die Zeit heute natürlich sehr, sehr gut, dass man sich heutzutage super austauschen kann. Also das ist schon ein sehr, sehr großer Vorteil heute.
absolut, ja. Liebe Funda, ich würde da gerne noch mal kurz drauf eingehen. Und zwar, als du dann wusstest, dass deine Kollegin stirbt oder dass sie auch gestorben ist und du warst dann eigentlich kurz vor der ersten Chemotherapie. Wie konntest du dann weitermachen? Also was hat dir dann Kraft gegeben, vor allem auch den Mut nicht zu verlieren, die Hoffnung nicht zu verlieren?
Ja, das war schon, wie gesagt, sehr, sehr schwierig. Also ich erinnere mich immer wieder an die Beerdigung selber. Ich weiß, dass sie damals die Beerdigung auch ja fast zu 100% selber wohl geplant hatte, welche Musik und welche Lieder und wie genau okay. Das so abläuft. Und es gab dann auch nachher beim Café halt ein Video, sage ich, wo dann verschiedene Lebensabschnitte gezeigt wurden und so weiter. So. Und ja, irgendwie das hängt wirklich heute noch im Gedächtnis mit dem Lied und alles. Und da, ja, da ist mir irgendwie so bewusst geworden, mein Gott, was hat die Frau eigentlich alles durchgemacht, ohne dass man das so richtig mitbekommen hat. Wir waren jetzt zwar in einem Stammtisch, wir haben uns auch nicht super regelmäßig getroffen. Wenn wir uns getroffen haben, ist es immer super. Aber dieser Stammtisch existiert heute noch, aber der ist, wie gesagt, nicht so, dass wir uns jetzt alle 4 Wochen treffen.
Ja.
Und immer so mal 1-2 Mal im Jahr. Und wenn wir uns dann treffen, ist immer super. Also die Stimmung ist gut und alles ist super. Wir verstehen uns alle untereinander top. Mhm. Aber der Kontakt an sich ist so nicht so riesig. Mit 2-3 hat man mehr Kontakt, aber mit dem Rest, wir sind 10, 11 damals. Mhm. Damals habe ich dann wirklich nur gedacht, ja, was hat die Frau alles so schon geschafft?
Ja.
Was unser eins gar nicht mitbekommen hat irgendwie und wie stark sie doch ist und ja, so dieses eigentlich. Jetzt mal schauen, was ich draus mache. Letztendlich war es damals in der Situation, konnte ich das gar nicht irgendwie einschätzen, was passiert und wie lange geht's gut oder was kommt da auf mich zu und was heißt das überhaupt, dieses Starksein oder ne? Was sie da so durchgemacht hat. Was hat sie alles durchgemacht überhaupt?
Ja. Ja.
Das kam ja dann in den Monaten später dann halt. Ne?
Ja, natürlich, klar. In der Zeit danach, wie lange hat das wieder, also eigentlich ging es ja schon gut, aber wie lange hat es dann auch gedauert, bis du dann wieder Vollzeit gearbeitet hast? Hat es lange gedauert oder? Ja.
Also ich war ja dann, wie gesagt, ich ja, war ja im Juni, Juli war ich ja in der Reha und war danach, ab Januar bin ich quasi mit der Wiedereingliederung angefangen. Mhm. Hab dann so 8 Wochen sowas eine Wiedereingliederung gemacht, habe danach allerdings noch so viel Resturlaub gehabt,
okay.
Dass ich dann mit meinem Chef gesprochen habe, wie das so ist, ob ich nicht noch weiter auf halbtags gehen kann vorerst. Mhm. Dann so ein bisschen Urlaub abzubauen halt, weil ich ja eh jetzt nicht sofort wieder Urlaub nehmen werde und so und bevor sich das wieder staut.
Ja.
Und ja, dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es direkt im Anschluss, bevor jetzt irgendwelche Sachen übergeben werden und so weiter, dass das erst nochmal weiterläuft, du erstmal 2-3 Kunden übernimmst und so weiter. Mhm. Das haben wir dann so gemacht, dass ich dann wirklich, ich glaube, bis Juni oder so nochmal, also fast ein halbes Jahr lang habe ich das dann so durchgezogen, dass ich dann nur halbtags gearbeitet habe. Mhm. Und danach bin ich wieder so langsam, ja, danach bin ich wieder Vollzeit angefangen zu arbeiten. Ja.
Okay.
Deswegen war dieser Zeitraum für mich eigentlich ganz gut, sage ich jetzt mal. Ich konnte langsam wieder einsteigen.
Ja, das klar.
Ja, über einen langen Zeitraum und nicht nur über die Wiedereingliederungsphase.
Ja, ja, richtig. Es ist ja so, dass 2022 ja dann eben Metastasen bei dir entdeckt worden sind. Gibt es noch irgendwas, was in den Jahren davor passiert ist, was du gerne erzählen möchtest, was relevant ist, vor allem auch für dich, aber vielleicht auch für die Zuhörer wichtig wäre?
Also wie gesagt, ich habe ja erstmal, wo ich dann wieder angefangen bin zu arbeiten, habe ich gedacht, doch ja, ist alles gut. Ich war alle 3 Monate zur Kontrolle. Es lief auch alles gut und bei den Kontrollen war immer alles tippitoppi und der Onkologe war immer super zufrieden. Und ich bin da, habe damals auch hier meine neue Wohnung bin ich umgezogen, habe quasi wirklich einen Neustart gemacht, hatte hier renoviert und ja, eigentlich lief alles gut. Also ich hatte so jetzt ja keine Gedanken mehr an den Krebs verschwendet. Ich habe gedacht, ach ja, das Thema ist durch. Jetzt hinter mir, ich musste dafür, keine Ahnung, meine Brust lassen, ich musste durch die scheiß Chemo, aber jetzt bin ich fertig und alles ist gut und das ganze Thema ist auch durch. So, das war mein Gedanke. Und dann, ja, war so 2020, 2021, habe ich dann irgendwann so ein bisschen gemerkt, dass arbeitsmäßig so ein bisschen der Stress ja, mehr wurde. Das ist schon so ein Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, okay, ich weiß nicht, ob das so gut war, sage ich jetzt im Nachhinein mal. Ich habe auch damals auch ein Gespräch noch mit meinem Chef und so gehabt, dass mir das Ganze zu viel wird und dass die Situation nicht passt irgendwie. Und ja, dann hieß es, es wird sich in der nächsten Zeit was ändern. Ich sollte noch ein bisschen Geduld haben. Da ist irgendwas in der Mache. Und ja, ich habe halt gedacht, okay, gut, und irgendwie ja ein paar Monate später und hin und her, es tat sich aber nicht wirklich was und hieß immer noch, ja, warten, warten. Und damals habe ich schon zu meinem Chef gesagt, ich so, also ich glaube, irgendwann kriege ich einen Burnout, habe ich ihm gesagt. Ich so, das macht die ganze Situation, macht mich krank, habe ich ihm gesagt.
Verstehe ich, ja.
Und ja, ich weiß nicht, aber ja, er meinte dann auch, ja, wir sind jetzt gerade dabei und ja, im nächsten Jahr tut sich was. Gut, ja, dann ging es halt weiter. Anfang 2022 war es dann, wo es dann ja dazu kam, dass ich dann irgendwann ja die Diagnose dann mit den Metastasen dann bekommen habe. Ne? Ja.
Wie hast du das gemerkt?
Ja, das war auch so ein bisschen untypisch. Ich habe Bauchschmerzen gehabt.
Okay.
Und habe gedacht, okay, so, ne, keine Ahnung, habe da auch nicht an Krebs gedacht oder so. Und ich war auch Anfang des Jahres sogar ja noch beim Onkologen und so. Der sagte auch, ist alles gut, ist nichts. Ja, und dann war die Bauchschmerzen, dann bin ich zum Hausarzt gewesen. Und der hatte dann halt Blutkontrolle und Ultraschall gemacht und meinte dann, ja, wir gucken uns die Blutwerte mal an, vielleicht am Magen irgendwie, keine Ahnung. Der hat mir dann Tabletten verschrieben und komm in 10, 14 Tagen nochmal wieder und dann gucken wir mal weiter. Ja, und dann rief er mich aber 2 Tage später an und meinte, dass die Leberwerte so hoch sind. Und dann habe ich gedacht, okay, was machen wir jetzt? Und dann meinte der, ja, wir warten jetzt nochmal 14 Tage, dann machen wir nochmal und dann gucken wir mal. Allerdings konnte ich es nach 10 Tagen oder so überhaupt nicht mehr aushalten, weil ich wieder so schlimme Bauchschmerzen hatte.
Okay.
Und dann bin ich morgens direkt zu ihm hin. Ich sage, nee, wir müssen hier jetzt nochmal irgendwas gucken. Und ja, hat er nochmal Blut abgenommen. Und dann meinte der, ja, wir machen jetzt auch nochmal die Tumormarker mal mit zur Sicherheit. Wegen deiner Vorgeschichte. Und da habe ich gedacht, okay, gut. Hab mir da aber auch nichts bei gedacht. Und ja, 2 Tage später rief er mich dann an. Und meinte dann, dass die Tumormarker auf 600 wären. Und irgendwas ist da nicht ganz richtig.
Noch mehr.
Genau. Ja. Dann hat er mich direkt ins Krankenhaus geschickt. Und ja, da wurde ich dann einmal auf den Kopf gestellt mit CT, mit Ultraschall, dies, das, alles. Und dann kam halt wirklich raus, ja, dass sich da die Metastasen schon verbreitet haben, sage ich jetzt mal. Ne? War ja in Leber, Lunge, an der Bauchspeicheldrüse. Oh. An den Lymphen und in den Knochen schon. Ja.
Boah. Okay. Wahnsinn. Kannst du uns mal mitnehmen, wie, ich möchte es, glaube ich, sehr, sehr schwer zu erklären, aber wie das so für dich war, als du dann wirklich dann das erfahren hast, dass ja fast in deinem ganzen Körper über Metastasen sind?
Ja, also, ich sag mal so, die Zeit im Krankenhaus war schon komisch, sage ich jetzt einfach mal. Gut, wo der Doktor gesagt hat, der Hausarzt mit den Tumormarkern, da habe ich mir schon meine Gedanken gemacht. Oh Gott, es ist wieder da, habe ich gedacht jetzt. An Metastasen habe ich damals auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, okay, da ist jetzt wieder was Neues. Und als ich dann im Krankenhaus war, war ja auch mit Corona noch.
Ja.
Die ganzen Stationen waren alle überlastet und Personal und hin und her. Und da lief alles auch nicht so ganz reibungslos, sage ich einfach mal. Die Untersuchungen, die sollten dann morgens stattfinden, fanden dann nicht statt. Und es wurde immer wieder verzögert. Und dann hatte ich nur mit Assistenzärzten zu tun. Teilweise beim Ultraschall nicht mal genau wussten, was sie sich da gerade angucken. Und sich nochmal einen anderen Arzt dazu holen mussten. Und ich lag dann da und habe nur gedacht, jetzt holt doch jemanden, der wirklich einfach drauf guckt und sagt, so und so sieht es jetzt aus. Ich will einfach nur Klarheit. Und es konnte mir in dem Moment wirklich keiner was Richtiges sagen. Es hat sich irgendwie über 3, 4, 5 Tage hingezogen. Und irgendwann sagte dann ein Assistenzarzt, der dann da meinte, ja, also wir haben ja jetzt nochmal ein CT gemacht und da an den Knochen, das sieht aus wie Metastasen. Das war das Erste. Und dann hieß es, ja, es sieht aus. Ich so, was heißt das jetzt? Es sieht aus, wie wird das jetzt geprüft oder, ne? Mhm. Ja, wir gucken mal und an der Leber ist ja auch irgendwie was. Da würden wir gerne eine Biopsie machen, dass wir eine Sicherheit haben. Mhm. Ja. Und dann hin und her, wie gesagt, dann folgten noch weitere Untersuchungen erstmal, bevor überhaupt dann final irgendjemand mal was sagen konnte. Ja, der Arzt hat mich dann angeguckt und hat mir dann gesagt, ja, Frau Durak, Sie haben Metastasen. Und ja, das an der Leber ist auch eine Metastase gewesen und an der Bauchspeicheldrüse ist eine, die hat nämlich so fest auf diesen Gallengang gedrückt, so dass das da nicht abfließen konnte und daher die ganzen Bauchschmerzen und die Leberwerte so schlecht und so weiter. Also musste da ein Stent rein, dass dieser Gallengang wieder frei wurde. Dann gab es einen kleinen Eingriff und anschließend, ja, war ich dann nochmal irgendwie 4, 5 Tage im Krankenhaus, also insgesamt 10 Tage lag ich damals da im Krankenhaus mit dieser Diagnose. Dann hieß es, ja, wir können im Grunde nichts mehr tun, die Metastasen sind jetzt da. Das war das, was der Arzt gesagt hat und ich sollte jetzt mal mit dem Onkologen sprechen und die würden dann wahrscheinlich eine Chemotherapie anraten und weil man kann ja nichts mehr machen. Das war das, was der so gesagt hat. Und dann kam im zweiten Satz danach noch, ja, wir könnten dann gerne noch mit einem Seelsorger sprechen. Der würde dann gerne vorbeikommen. Genau. Und das war wirklich, ja.
Ganz Gesicht.
Ja, das war, ja, ich kann es gar nicht erklären. Also da war wirklich vorbei irgendwie. Da habe ich gedacht, okay, du, wenn du jetzt nach Hause kommst, musst du ein Testament schreiben oder was weiß ich. Du musst dich um alles Mögliche kümmern und dann ist in den nächsten Monaten ist ja eh durch. Und mit dem Onkologen dann nochmal gucken. Und wenn der jetzt mir nochmal sagt, ich meine, ich habe die Chemotherapie ja toi, toi, toi sehr, sehr gut vertragen damals. Okay. Aber ich habe damals schon gesagt, ich werde nicht nochmal eine machen. Also ich weiß nicht, aber trotzdem, dass ich die so gut vertragen habe, habe ich gesagt, ich will nie wieder eine Chemotherapie machen.
Ja.
Und ja, wie gesagt, der Arzt im Krankenhaus meinte aber, ja, wir empfehlen aber eine und sie müssten dann mal gucken. Und ja, nach dem ganzen Gespräch hat er mich zum Schluss nur noch gefragt, Sie wissen ja jetzt, was das genau bedeutet mit den Metastasen. Ich hoffe, Sie haben das jetzt verstanden. So kam das dann nochmal, der letzte Satz. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe es jetzt verstanden. Was soll ich Ihnen da jetzt zu sagen? Ich bin jetzt nicht in Tränen ausgebrochen, aber ich weiß auch nicht, was er da jetzt erwartet hatte, vielleicht, ne? Aber ich musste es ja auch erstmal für mich selber irgendwie verpacken.
Und natürlich, ja, sicher.
Mit der Reaktion hat er wahrscheinlich nicht gerechnet oder wie auch immer. Wollte dann nochmal sicher gehen, ob ich es jetzt wirklich verstanden habe, dass das jetzt da nichts mehr zu machen ist.
Wie unsensibel kann man eigentlich sein? Also das ist ja kaum in Worte zu fassen.
Ja.
Wie ging es dann weiter?
Ja, dann während ich im Krankenhaus lag, hatte ich schon meine Psycho-Onkologin, mit der habe ich dann mal telefonisch Kontakt aufgenommen und direkt schon mal Termine ausgemacht und auch schon telefonisch ein, zweimal mit ihr gesprochen.
Gut.
Und habe dann auch direkt auch den Onkologen schon informiert, dass ich wahrscheinlich irgendwie nächste Woche entlassen werde und ich sofort einen Termin haben möchte. Und der sagte auch sofort vorbeikommen. Und ja, dann bin ich halt direkt zu ihm und war dann in der Zeit natürlich, mir ging es natürlich dementsprechend richtig, ne? Scheiße.
Ja,
Ich war dann
keine Frage, natürlich.
am Ende letztendlich wirklich am Boden und habe gedacht, okay, der sagt mir jetzt auch, wir machen jetzt die Chemo und hier und da. Aber als ich dann da war, hat er sich das alles angeguckt, liest sich das alles durch, den ganzen Bericht und so weiter. Und dann guckt er mich an und sagt, ich mache mir da gar keine Gedanken. Wir kommen da gut hin. Heutzutage, sagt er, ist das überhaupt kein Problem mehr. Es gibt eine Tablette, sagt er. Das ist dann wie eine chronische Krankheit. Du musst einfach jeden Tag eine Tablette nehmen und dann gucken wir einfach weiter. Und das, du brauchst keine Chemotherapie und ja, wie gesagt, mit dieser Tablette werden wir es hinkriegen.
Wow.
Und da war ich dann sofort natürlich erstmal, okay, gut, das klingt ja sehr, sehr gut und ja,
Total, ja.
hat
So
mich
schön,
im
wahr zu sein.
Genau, ja, genau das, ne? Und ich habe gedacht, okay, wenn das so ist, hört sich das ja schon gar nicht mehr so schlecht an. Dann gucken wir mal, was draus wird, so, ne? Ja. Und dann ging es halt los mit den Tabletten und von Monat zu Monat konnte ich dann auch merken, dass die Tumormarker immer gesunken sind. Das war ja so ein Zeichen dafür, dass das auch alles irgendwo anschlägt. Ja, irgendwann waren die im Normalbereich und dann beim nächsten CT, irgendwie so 9 Monate später, glaube ich, war das erste CT, wo er dann sagte, ja, wir können sagen, da ist kaum noch was zu sehen. Ich sehe hier nur noch so Pünktchen
Ach,
und
schön.
es schlägt alles super an. Wir machen jetzt genauso weiter. Ja.
Super, perfekt. Das war ja dann 2020, als die Metastasen dazu kamen. Wie geht es dir jetzt? Also ist alles noch im konstanten Bereich oder wie geht es
Ja.
dir gesundheitlich vor allem auch?
2022 war das mit den Metastasen.
Entschuldigung, ja, genau, habe ich mir auch
Genau.
aufgeschrieben, ja.
Ja. Genau. Ich habe dann, ja, wie gesagt, also seitdem ich die Tabletten da ja genommen habe, habe ich ja von Monat zu Monat auch gemerkt, dass da was passiert. Und irgendwie hat mich das dann auch weiter gepusht, so dass ich gedacht habe, okay, es geht in eine Richtung, ich habe wieder ein Ziel vor Augen und es wird alles wieder gut. Und ja, seitdem ist es ja auch so geblieben, sage ich mal, toi, 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 dass alles im Normalbereich ist. Seitdem, also seit 3 Jahren jetzt, ist
Sehr
eigentlich alles
schön.
gut. Also ich kann mich auch körperlich nicht beklagen. Ich habe hin und wieder mal Gelenkschmerzen jetzt unter dem Letrozol auch, was ich ja auch noch weiterhin nehme. Und mit den Knochenmetastasen, da kriege ich ja auch diese Infusion mit dem Zometa. Da merke ich es dann nach der Infusion ein, 2 Tage, dass das dann auch mal so ein bisschen schmerzt oder so. Aber alles im Großen und Ganzen kann ich sagen, zu 90% fühle ich nicht, dass ich krank bin. Also ich fühle mich gut.
Sehr, sehr schön. Wow. Ja, lass uns ein bisschen über über deinen Instagram-Account reden. Wie ist er entstanden und wann ist er entstanden?
Ja, ich glaube, Instagram habe ich, ja, ich weiß gar nicht genau, auch so 2017, 18, 19, ich weiß es nicht genau. War eher so für mich selber halt, wie das dann so ist. Da hatte ich ein Profil, was nicht öffentlich war, einfach unter Freunden und so weiter, so wie man es ja im Normalfall ja auch kennt. Und irgendwann jetzt, wo das mit den Metastasen gewesen ist, habe ich mir halt auch gedacht, so dieser Austausch und irgendwie tut das einem ja gut und man lernt dadurch auch wieder neue Leute kennen, man hört wieder sehr viele schöne, positive Geschichten und da habe ich dann gedacht, ja, warum nicht öffentlich machen und auch darüber reden und irgendwie vielleicht Mut machen und ja, dass man nicht immer direkt bei Krebs denkt, okay, das ist jetzt das Ende. So. Oder gerade bei Metastasen dann auch. Ne?
Ja.
Da denkt man ja auch sofort irgendwie, okay, es gibt kein Ende, weil mein, es ist nicht heilbar aktuell. Aber es heißt ja nicht, dass man damit nicht lange leben kann. Ich kenne Leute, die da ja mit 10, 15 Jahren schon leben.
Ja, na klar.
Und ja, ich wollte dann auch so ein positives Beispiel irgendwie sein und auch zeigen, dass es einem, wie gesagt, gut gehen kann damit, trotz dieser Diagnose dann.
Okay, sehr schön. Und wie kam das dann so an? Also gab es dadurch dann eben auch viele Zuschriften? Hast du dann viele Nachrichten bekommen, sodass dann eben der Account dann auch größer geworden ist?
Ja, also wie gesagt, so groß ist er im Moment ja auch noch nicht. Ich glaube 2500, 2600.
Ja, gut, aber so wenig ist Leute. Es jetzt auch nicht, ne?
Ich bin jetzt hier kein Super-Influencer. Aber ja, in den letzten 2 Jahren ist er auf jeden Fall, wie gesagt, um 2000 gestiegen ungefähr, ja.
Siehst du?
Und das stimmt schon, ja. Hauptsächlich ist es wirklich so, dass viele dann eben anschreiben und fragen, was machst du für eine Therapie und wie kommst du damit klar und wie schaffst du es halt, dieses Positive auch zu beizubehalten irgendwo. Das sind die hauptsächlichen Fragen, ne? Und viele Neuerkrankungen leider, die irgendwie ganz am Anfang stehen und wirklich fragen, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Solche Dinge, da kommen sehr, sehr viele Fragen.
Hast du denn, betreust du den alleine, dass du da alleine komplett dann auch auf die Antworten drauf eingehst? Weil es ist ja wahrscheinlich auch relativ viel zu tun, oder?
Ja, ich mache das alleine. Mhm. Ja, also es ist noch handelbar. Also es ist, okay. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass ich hier jeden Tag 5 Stunden nur am Tippen bin, das jetzt nicht. Aber ich habe schon jeden Tag irgendwie so ein paar Mails oder ein paar Nachrichten, die ich dann beantworte. Doch, ja. Es ist eine Regelmäßigkeit da, aber jetzt nicht so, dass es überhand nimmt, sage ich mal.
Wie behältst du denn die Positivität bei? Also was sagst du denn dann eben denjenigen, die jetzt eben eine Neuerkrankung bekommen oder die eben auch Angst haben? Hast du da so ein paar Tipps für die Community auch?
Ja, also ich sag mal so, ich habe damals auch schon bei der Ersterkrankung, bin ich damals angefangen, mich selbst mal so ein bisschen mehr zu reflektieren. Das machen ja auch sehr viele, was man ja dann von allen irgendwie hört. Ne? Was ist der Sinn des Lebens oder überhaupt irgendwie ist das Leben, das ich gerade führe, das Leben, was ich gerade führen möchte und so weiter. Man hinterfragt halt sehr viel. Und damals hatte ich dann auch so ein bisschen so mehr diese Achtsamkeit für mich und auch diese, ja, wie soll ich sagen, ich habe damals Manifestation und die Kraft der Gedanken mir angeeignet, sage ich jetzt mal. Ich habe The Secret gelesen oder gehört. Mhm. Und da gibt es ja auch das, auch die Kraft der positiven Gedanken gibt es ja auch auf YouTube oder so. Habe ich mir dann angehört und auch sehr, sehr viel von mitgenommen, auch damals bei der ersten Geschichte schon. Aber wie das dann so ist, der Alltag ist ja auch schwierig. Man muss da dranbleiben. Man muss immer an sich selber arbeiten irgendwo.
Ja. Jeden einzelnen Tag.
Sonst ist es alles wieder irgendwie. Dann habe ich gedacht, irgendwann war es dann auch wirklich so, dann war man wieder so in dem Alltagstrott drin, dass es so in den Hintergrund gegangen ist. Und jetzt durch diese zweite Geschichte habe ich mir das jetzt aber auch wirklich wieder zur täglichen Routine gemacht, sage ich jetzt einfach mal, dass ich mir jeden Tag irgendwie... Und wenn es eine Viertelstunde ist, irgendwie mal aufschreibe, was war heute schön, was gibt es Positives. Jeden Abend irgendwie mal zu gucken, was war heute an dem Tag jetzt schön und gut.
Ach toll.
Ja, so war es dann halt. Ne? Also wirklich, dieses Positive und jetzt im Augenblick irgendwie, was ist heute? Ne? Ich weiß natürlich auch nicht, was morgen passiert. Kann sein, dass morgen wieder alles sich ändert und doch wieder eine Metastase da ist oder sonst irgendwas anderes auftritt. Und deswegen bin ich eigentlich so, dass ich denke, ich versuche sehr, sehr viel im Heute zu leben und das zu genießen.
Ach, schön. sehr, sehr schön. Ja, man kann ja auch letztendlich, keiner von uns weiß, was in den nächsten Minuten passiert, in den nächsten Stunden passiert. Und das ist ja auch immer gut, dass wir das nicht wissen daneben. Ne? Also wir wollen das ja auch eigentlich gar nicht wissen. Also würde ich mal so behaupten. Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass du das auch sagst, im Hier und Jetzt zu leben. Also das ist ja auch meine Devise dann eben auch. Und diese Positivität dann eben auch mit reinzunehmen und vor allem auch diese tiefe Dankbarkeit. Klar, auch wenn du jetzt Metastasen im ganzen Körper hast, aber so wie du es ja auch selber sagst, es gibt so viele Menschen, denen es gut geht und die eben auch mit einer Erkrankung leben können, mit Metastasen natürlich auch, und den Fokus aber ganz anders gerichtet haben, auf diese positiven Dinge, auf die schönen Seiten des Lebens, das Leben lebenswerter zu machen dann vor allem auch. Und du bist ja auch berentet, hast du da auch gesagt, richtig?
Genau, ich habe jetzt die volle Erwerbsminderungsrente seit 2023.
Okay, wie sieht so dein Tagesablauf aus?
Ja, das ist auch so eine Frage, die sehr viele immer auch stellen. Was machst du denn jetzt den ganzen Tag? Ist dir gar nicht langweilig? Oder, ne? Ja, ich kann sagen, also ich genieße den Tag einfach. Ich kann ausschlafen, also gut, jetzt mit den Tabletten, Schlafstörungen und so kennt man ja auch so. Also ich bin da jetzt auch nicht so von befreit, sage ich jetzt mal. Also Schlaf ist ein bisschen schwierig, deswegen nicht sich das aber jetzt, aber dass ich auch morgens dann einfach ausschlafen kann. Mhm. Ja, dann ist so unterschiedlich. Ja, manchmal hat man ja noch Arzttermine oder irgendwelche Dinge, die man da ja trotzdem noch hat, oder Krankengymnastik oder Lymphdrainage oder sonstige Reha-Sport und so weiter.
Ja.
Das mache ich, also das nutze ich dann auch. Ansonsten, ja, ich habe zwei kleine Nichten. Hm. Auf die passe ich dann auch noch mal einmal in der Woche mal auf, weil die Mama arbeiten geht jetzt. Ja, da ist dann auch so der Dienstagnachmittag verplant.
Richtig, ja.
Dann treffe ich mich auch regelmäßig mit noch den Ex-Arbeitskolleginnen mittags mal auf einen Kaffee oder überhaupt in der Mittagspause, dass man mal essen geht oder so. Sehr ja, wie gesagt, dann Sport bin ich wieder mit angefangen. Mhm. Ja, irgendwie, ja, ich habe mich dann auch ein bisschen kreativer jetzt ausleben lassen, sage ich jetzt mal, oder mache da jetzt wieder ein bisschen mehr, dass ich verschiedene Sachen bastel, kreativ irgendwas, die Bilder hinter mir oder
ach, schön, toll.
Ja, verschiedene Sachen, also da ja, gibt es ja viele, was man so machen kann. Ja, solche Sachen dann halt auch.
Ja.
Ja, also ich habe keine Langeweile, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich genieße das einfach. Und wenn mal nichts ist, ist dann mal nichts. Dann wird mal ein Buch gelesen oder mal eine Serie geschaut.
Genau.
Ja, wie gesagt, man trifft sich so mit irgendwie Freunden oder meine Cousine wohnt hier nebenan, dann ist man mal da auf dem Kaffee, die hat auch zwei kleine Kinder und da ist auch immer gut was los.
Das glaube ich, ja.
Deswegen, das macht ja, mit Kindern ist ja sowieso immer schön, sage ich jetzt mal. Da, die bringen einem ja auch so viel positive Energie. Und, ja, von daher, so einfach. Das, was gerade Spaß macht, sage ich immer.
Ja, liebe Funda, wir kommen auch so langsam zum Ende des Interviews zu. Ich würde dich aber noch total gerne fragen, hat der Krebs sich in irgendeiner Art und Weise auch verändert? Also bist du jetzt durch die Diagnose dann eben, hast du vielleicht, dass du mehr Grenzen setzt oder dass du zu vielen Dingen auch mal Nein sagst, ich möchte das jetzt nicht. Das ist ja auch immer so eine große Kunst, gerade von uns Frauen, dass wir immer zu allem Ja sagen und das Wort Nein gar nicht kennen. Wie ist es bei dir?
Ja, das stimmt. Also das hören wir ja auch von allen anderen auch immer wieder, die betroffen sind. Und ich kann da auch nur sagen, ja, ich arbeite auch daran, sage ich jetzt mal. Es klappt noch nicht zu 100%. Aber ja, ich, wenn ich wirklich etwas gar nicht möchte oder wenn ich wirklich gar keine Lust auf irgendetwas habe oder so, kann ich heute jetzt auch sagen, nein, ich möchte nicht mehr hin oder... Also ich krieg's immer besser hin, sage ich jetzt einfach mal.
Sehr schön.
Also doch, auf jeden Fall. Das ist glaube ich, schon wichtig, dass man da auf seinen eigenen Körper auch hört. Und wenn der mir sagt, nee, heute machst du das mal nicht, dann bin ich da auch fein mit und kann dann auch gut sagen, nee, heute nicht. Das klappt gut, ja.
Sehr gut. Und hast du dich in deiner Art und Weise verändert? Also von der Funda von damals bis zur Funda von heute?
Ja, ich denke schon. Also ich würde mal sagen, in zwei Punkten. Zum einen, ich war nie die Person, die wirklich so sehr offen und frei gewesen ist, in dem Sinne, dass ich jetzt hier ein öffentliches Profil habe, und ich war eher die schüchternere Person. Mhm. Und ich finde, das hat schon was mit meinem Selbstwert gemacht, die ganze Geschichte, dass ich da jetzt auch viel selbstbewusster bin in allem, was ich so mache.
Du sitzt hier im Podcast, hallo?
Ja, genau, das zum Beispiel, auch das, genau. Wäre mir wahrscheinlich vor, keine Ahnung, ja, damals vor der Diagnose hätte ich das wahrscheinlich nicht so gemacht. Das ist definitiv so. Ja. Man wächst da doch schon rein irgendwie, und es macht was mit einem. Und der zweite Punkt, ja, auch nochmal dieses achtsam oder ne, dieses positivere oder dieses gelassenere einfach im Leben, das hat mich auch auf jeden Fall verändert. Ich sehe viele Dinge, über die ich mich früher sehr oft aufgeregt habe oder die mich genervt haben, getriggert haben, triggern mich heute nicht mehr. Also ich bin da entspannt auf jeden Fall. Ja.
Ja, liebe Funda, ich danke dir für das Gespräch heute, und ich würde mich jetzt schon mal verabschieden. Ich wünsche dir natürlich von Herzen alles Gute, freue mich, dass wir weiterhin miteinander verbunden sind. Und ja, deine letzten Abschlussworte hier für die Community da draußen kannst du natürlich jetzt gerne frei wählen. Danke, dass du da warst und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Ja, ich bedanke mich erstmal bei dir für deine Arbeit, die du so machst. Das ist ja auch sehr, sehr wertvoll und total wichtig. Und das finde ich total gut, dass du das so machst. Erstmal dafür danke. Ja, an alle anderen, was soll ich groß sagen? Ich meine, ihr habt die Geschichte gehört. Ich hoffe, dass das ein positives Beispiel ist, dass ihr euch da ja was von mitnehmen könnt. Und ansonsten möchte ich einfach nur sagen, genießt das Leben hier und heute. Das ist alles.
Ihr Lieben, wenn das nicht ein super schönes Interview war, eben auch zum Thema Krebs mit Metastasen mit der lieben Funda, du kannst ja, glaube ich, ganz, ganz viel aus diesem Interview mit rausnehmen, dann eben auch durch Fundas Geschichte, dass sie wirklich immer diese positive Art und Weise bei sich behalten hat, egal ob es jetzt die Erstdiagnose war oder eben auch jetzt 2022, wo dann eben Metastasen dazu gekommen sind, und dass sie dadurch eine eigene Community gegründet hat, wo ich mich sehr freuen würde, wenn du da mal vorbeischaust. Wir schicken natürlich auch die Shownotes mit rein. Dann kannst du da gerne auch mal ein paar Herzchen dalassen. Und wenn du selber eben auch die Diagnose bekommen hast, also Brustkrebs metastasiert, dann kannst du dich natürlich von Herzen gerne auch bei der lieben Funda melden. Und ich finde es sehr, sehr schön, wie sie eben auch heutzutage ihr Leben lebt, dass sie eben auch sagt, wie wichtig ist das Thema Dankbarkeit, wie wichtig war es auch damals in der Erstdiagnose, aber eben auch bei der zweiten mit den Metastasen, dass sie immer dieses Thema auch Achtsamkeit mit reingenommen hat oder eben auch positive Gedanken, auch das Buch oder den Film The Secret gelesen hat, wo man unglaublich viel auch rausziehen kann. Also auch hier eine Empfehlung für dich, dann eben auch sich einfach drauf einzulassen auf diese Methode und dann eben auch weiterhin genauso durchs Leben zu gehen. Ich hoffe sehr, dass du ganz viel mitnehmen konntest und ja, dass das Leben auch trotz Metastasen, wie Funda das erzählt hast, wirklich sehr lebenswert ist und dass sie jeden Tag genießt. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, freue mich sehr auf meinen nächsten Interviewgast hier nächste Woche. Ich habe tolle Gesprächspartner mir in den nächsten Wochen und Monaten eingeladen, also freue dich da sehr drauf. Wie immer freue ich mich natürlich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, bei Spotify. vergiss nicht, den Podcast zu teilen mit den Menschen, ja, der gerade eine Mutmachgeschichte natürlich auch braucht. Und wenn du Lust hast, dann sitzt du vielleicht auch hier irgendwann bei mir und wir quatschen ein wenig. In diesem Sinne, hab's fein, mach's gut, bleib gesund wie immer und wir sehen uns nächste Woche. Ich bin raus und ciao.